Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 22. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Herr Mölling, Donald Trump hat gestern etwa 90 Minuten in Davos beim Weltwirtschaftsforum gesprochen. Manche Anwesende haben nachher in den sozialen Medien berichtet, dass es schwierig gewesen sei, nicht einzuschlafen bei der Rede und manchen auch nicht gelungen sei, die ganze Zeit wach zu bleiben. Aber die Botschaft, die da kam, war dann doch für viele überraschend in der Rede und später am Abend noch in einem Social-Media-Post auf Trumps Truth Social-Plattform. Er hat also gesagt, Gewaltanwendung im Grönlandstreit seitens der USA ausgeschlossen. Er hat diese Zolldrohung gegen Deutschland und 7 andere europäische Staaten zurückgenommen. Und er hat dann am Abend gesagt, so, wir haben den Rahmen einer Lösung und zu allerseitigem Vorteil, alles wird gut. Nach einem Gespräch mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat er das dann gepostet. Wenn Sie jetzt einen Strich drunter machen, wo stehen wir gerade?
Naja, wir bewegen uns ja ständig auf einer Achterbahnfahrt rauf und runter. Und ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, ob Sie vorne im ersten Wagen sitzen oder ob Sie hinten sitzen. Wenn Sie vorne im ersten Wagen sitzen, dann sehen Sie nichts kommen und sind sozusagen emotional ständig auf dem höchsten und auf dem niedrigsten Punkt. Und wenn Sie hinten im Wagen sitzen, dann sehen Sie zumindest, was kommt, was die Bewegungen sind. Ich glaube, ich sitze hinten im Wagen. Das nehme ich jetzt mal für mich in Anspruch, wo ich sagen würde, naja, das war halt alles irgendwie absehbar, was da irgendwo so passiert. Zumindest im Raum des Möglichen. Also sowohl, dass Donald Trump die militärische Drohung als Druckmittel benutzt und das nicht im Kopf hat, als auch die Möglichkeit, dass er es erwogen hat und es jetzt nur abräumt. Und wenn er mit seinen Verhandlungen nicht vorankommt, dass er dann sagt, ja, dann muss ich das jetzt wohl wieder auf den Tisch legen oder weiter nach vorne schieben. Es ist ja nicht vom Tisch. Also ich glaube, es ist, also auch wenn man einschläft, ist es gut, die Rede gehört zu haben, weil man kann Donald Trump beim Denken zugucken. Das ist ganz interessant. Er hat sich im Grunde genommen in dieser Rede, als es um Grönland und die Anwendung von Waffengewalt ging, eigentlich widersprochen. Er hat gesagt, wir sind die Stärksten überhaupt. Wir wollen Grönland haben und wenn es sein muss, dann könnten wir das Militärische nutzen. Das wollen wir aber nicht, aber wir sind die Stärksten. So, und am Ende fand ich das eigentlich sozusagen inconclusive. Ja, also dann wurde, okay, was macht er denn jetzt? In der medialen Darstellung und offensichtlich auch sozusagen in den offiziellen Darstellungen sagt man jetzt erstmal, die Kuh ist vom Eis. Ne? Also das emotionale Sitzen vorne im ersten Wagen, alles ganz toll, alles super, Küsschen links, Küsschen rechts, wir sind alle wieder Freunde. Bis die nächste Kurve halt kommt und man wieder die Angst hat, dass man aus der Kurve rausfährt. Und ich glaube, das ist der Punkt, sich einfach zu vergegenwärtigen. Das ist eine Achterbahnfahrt, die ist rasant. Aber sie hat auch ihre Grenzen. Und was wir, glaube ich, immer noch nicht richtig gut machen, ist, die Grenzen von Trump einigermaßen klar zu erkennen. Ich würde nicht sagen, dass man das klar erkennen kann alles, aber es ist schon was, wo man sagen muss, man muss mit einiger Coolness da dran gehen, wie man ihn zu lesen hat.
Also aufatmen, so richtig aufatmen ist nicht angebracht. Es gab ja eine Rede vom kanadischen Premier Mark Carney am Tag davor, die sehr, das heißt gelobt worden ist, die sehr viel wahrgenommen worden ist, weil sie sehr gut war. Der Schlüsselsatz dieser Rede war: Wir sind nicht in einer Transformation, sondern wir sind in einem Bruch. Und er hat sozusagen das Konkurrenzverhalten der Großmächte dem Multilateralismus, für den die Mittelmächte wie Kanada, wie Deutschland, wie andere stehen, sozusagen gegenübergestellt und letztlich gesagt: Die Mittelmächte müssen zusammenhalten und müssen sich unabhängiger machen. Was folgt denn jetzt mittelfristig aus dieser Erfahrung mit Trump in dem Grönlandstreit für die Europäer, für Staaten wie Deutschland, für die restlichen europäischen NATO-Mitglieder und Kanada?
Also ich mutmaße mal. Also es wird daraus folgen, dass die Regierung schon in ihren inneren Gesprächen am Kabinettstisch, so müsste man es, glaube ich, mal sagen, schon ziemlich alarmiert sind. Das ist ein Bruch. Also ich will eher mal sagen, schnelle Transformation, weil es entwickelt sich ja irgendwo hin. Das bleibt ja nicht irgendwo stehen. Es wird irgendwann ein neues Normal geben, aber wir sind auf dem Weg aus dem alten Normal in das neue Normal und wir wissen noch nicht, wie das neue Normal aussieht. Das ist, glaube ich, das eine. Das heißt, nach innen hin, glaube ich, haben die Regierungen das total verstanden. Nach außen hin versuchen sie immer noch das fast unmöglich, nämlich zu sagen, sie hätten das im Griff, ne, und versuchen, Zuversicht zu versprühen, die aber eben unbegründet ist, weil sie Donald Trump nicht kontrollieren können und wirklich auch nicht wissen, wie viel Einfluss sie jetzt auf diese Entscheidung von Donald Trump gehabt haben. Ja, es gab gestern Freunde und Kollegen, die gesagt haben, seht ihr, es war total richtig, dass wir militärische Verbände auf Grönland positioniert hatten, für 2 Tage 13 Leute. Das würde ja bedeuten, dass wir mit homöopathischen Mitteln in der Lage sind, die größte Armee der Welt abzuschrecken. Bisschen gewagt. Also das heißt, es droht das Überglorifizierende des eigenen Handelns in dem Zusammenhang, zumindest nach außen hin, in der öffentlichen Diskussion jetzt auch, ne? Angetrieben nicht nur durch die Politik, sondern durch andere. Ich glaube, dass man schon im Hintergrund sehen kann, es gibt offensichtlich auch Stimmen aus Italien, die sagen, ja okay, wenn die Amerikaner nicht mehr wollen, dann was ist die Konsequenz? Dann müsst ihr halt tatsächlich auch die, wer A sagt, muss auch B sagen, die Konsequenz, dann, dass die amerikanischen Basen möglicherweise dann zur Disposition im Grunde genommen stehen. Und wir werden andere Europäer haben, die sich eben nicht wie der kanadische Premierminister Carney sagen, die Mittelmächte müssen den neuen Multilateralismus bilden, sondern die sagen, nee, wir fahren viel besser und jetzt schon im Fahrwasser der Großen. Also entweder mit Donald Trump oder mit Wladimir Putin oder mit den Chinesen. Das sind Staaten wie Ungarn, möglicherweise auch eine konservative Peace-Regierung in Polen, die vielleicht wieder an die Macht kommt, Frankreich, ne, alles das droht im Grunde genommen, sodass dieser Multilateralismus auf der Landkarte quasi ein Flickenteppich sein wird. Und die Frage ist, wie weit die Mittelmächte in der Lage sind, dann diese, ich sag mal, Abweichler oder diejenigen, die sich in ein anderes Lager orientieren wollen, entweder zurückzuholen oder aber bewusst und sehr klar ihnen die Grenze zu zeigen, zu sagen, okay, wenn du raus bist, dann bist du aber auch wirklich raus. Ne? Denn da haben wir es mit Staaten zu tun, wie zum Beispiel der Slowakei, aber auch Ungarn, die ohne die EU-Mittel halt nicht überleben könnten in der Art und Weise, wie sie zurzeit leben. Also ich glaube, wir sehen schon die nächsten Brüche im Grunde genommen, da wo Entscheidungen passieren müssen, weil es eben so nicht mehr weitergeht. Und das ist, glaube ich, die nächste spannende Frage, auf die wir zulaufen.
Ein Faktor in dieser ganzen globalen Gemengelage könnten ja die nordischen Staaten werden. Carney hat das auch in seiner Rede interessant angesprochen. Er hat gesagt, Kanada plus die nordischen Staaten in Europa repräsentieren 20% des weltweiten GDP. Ich war jetzt die letzten Tage in Dänemark unterwegs für den Stern. Hab dort unter anderem sprechen können mit dem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Rasmus Jarlov. Und der hat mir wortwörtlich gesagt, wir hier im Norden, nicht Dänemark allein, aber Dänemark und die anderen nordischen Staaten, das sind eigentlich diejenigen, denen wir vertrauen können. Und wir müssen uns dringend miteinander, zum Beispiel um das Thema Abschreckung durch Nuklearrüstung im Norden, kümmern. Ist das auch eine Debatte, die wir jetzt in Deutschland Anlass haben, neu zu führen?
Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
Werbung Ende.
Ja, ich glaube, die nächste Nukleardebatte kommt tatsächlich. Ich will einen Punkt vorwegziehen. Ich glaube, das ist auch so eine Erzählung, die, wenn man genau reinguckt, aus meiner Sicht echt nicht wirklich funktioniert. Nämlich wir zählen mal das Bruttosozialprodukt zusammen. Die Frage ist, ist das denn einsetzbar? Also was macht man denn damit? Denn wenn ich sage, ich verändere meine Handelsströme, dann habe ich zumindest in kapitalistischen Staaten, heißt das, dass ich von vornherein ja auch weniger habe dann davon. Ich habe wirtschaftliche Beziehungen aus dem Grund, dass ich damit Geld verdiene. Wenn ich die ändere, aus politischen Gründen, dann habe ich weniger Geld zur Verfügung. Das ist was völlig anderes als die staatsgelenkte Politik von Wirtschaftsbeziehungen aus China, wo das quasi ein politisches Mittel ist, wo man bewusst gesagt hat, ich gehe diese Beziehungen aus politischen Gründen ein. Es ist ein politisches Kapital, das mir nicht wehtut, wenn ich den Stecker ziehe. Und das ist der Unterschied, den wir sagen. Also dieses nach dem Motto, wir hätten ein großes Potenzial. Naja, da kommt man im Grunde genommen auf die Interdependenzen, also die gemeinsamen Abhängigkeiten zu sprechen und die Frage, wem tut's eigentlich mehr weh? Wer kann das eigentlich durchhalten? Und da muss man sagen, sind die Europäer jetzt auch nicht so super aufgestellt in dem Zusammenhang. Also die Frage, wie lange halten wir das eigentlich durch im wirtschaftlichen Bereich? Das ist aus meiner Sicht eine These, die mal, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren gab es einen Aufsatz, der hieß irgendwie das The Weaponization of Interdependence. Also da ging es darum, sozusagen die Nutzung dieser wirtschaftlichen Beziehungen zu machen. Es gibt dafür, das haben wir im letzten Jahr mal versucht ein bisschen zu eruieren, es gibt dafür keine empirische Basis. Es ist eine These, die sozusagen aus so einem ganz abstrakten Bild rausgemacht worden ist. Aber wo das funktioniert bislang, das ist relativ, dafür gibt es keinen weiteren Nachweis. Aber alle diskutieren über diese These. So, zweiter Punkt, die Nukleardebatte, ja, die kommt jetzt im Grunde genommen zurück. Und ich glaube, in Deutschland hatten wir die früher quasi jeden Sommer, weil das so eine klassische Sommerlochdebatte ist. Und seit 2022 kommt die nicht mehr so rhythmisch, sondern immer mal wieder, wenn Putin mit einer Waffe droht oder jetzt eben, weil die USA nicht mehr da sind. Ne? Aber ich glaube, wir machen uns das viel, viel zu einfach zu denken. Wir stellen da einfach nur eine Bombe hin und dann ist es im Grunde genommen gelaufen.
Mal vom Praktischen her angefangen. Wie ginge das? Wie schnell ginge das? Und was würde das denn überhaupt kosten?
Ja. Also ich fange jetzt mal so rum an, wie die Debatte läuft. Und danach sage ich, warum ich glaube, dass das falsch läuft. Also die Debatte ist ja, ich karikiere ein wenig, wir bauen uns so eine Bombe und dann sind wir da. So, dann sind wir auch Nuklearwaffenstaat. Das würde wahrscheinlich relativ schnell gehen, weil technisch gesehen haben wir alles. Ne? Wir haben sowohl die Ingenieursfähigkeiten, also die brauchen ein bisschen Feinmechanik und solche Geschichten, um das hinzubauen. Wir haben auch die Möglichkeit, das Uran anzureichern. Alle die Möglichkeiten sind im Grunde genommen da. Oder Plutonium. Wir haben sozusagen eine, im Englischen sagt man so schön, eine Outbreak-Fähigkeit in dem Zusammenhang. Das ist nicht das Ding. Also technisch ist das relativ banal. Wir haben auch die Trägertechnik, also im Sinne von Raketen oder sonst irgendwas, können wir alles bauen. Weiß ich nicht, was? 2 Jahre? Ich bin kein Ingenieur. Vielleicht kriegen wir es sogar schneller hin, wenn wir es schneller hinkriegen müssen. Das ist aber die Frage, wie sophisticated, also wie anspruchsvoll soll diese Waffe eigentlich sein? Aber es beginnt eigentlich an einem ganz anderen Punkt, nämlich die Frage, warum führen wir diese Debatte und warum glauben wir, dass so eine Nuklearwaffe eigentlich eine Lösung ist? Und ich glaube, es gibt 2 Motive da drin. Das eine Motiv ist so eine innere Leere nach dem Motto, oh Gott, dieser Raum ist irgendwann mal von den Amerikanern gefüllt worden, das nukleare Thema, und jetzt ist das weg. Und das fühlt sich ganz leer an und das müssen wir wieder füllen. Und die andere Debatte ist, dass es, glaube ich, schon Leute gibt, die sagen, ne, es ist ein Machtinstrument, das wir damit haben. Und damit können wir, wenn wir die Amerikaner nicht mehr da sind, können wir im Grunde genommen den Machtverlust kompensieren. Das heißt, der Auslöser in beiden Fällen ist das amerikanische Verhalten.
Also im Kern ist das, wenn ich das nochmal so runterbrechen darf, im Kern ist das die Frage, wollen wir das, damit wir uns sicherer fühlen und Gefahren abschrecken können? Oder wollen wir es, Klammer auf, auch, um unseren Einfluss irgendwo geltend zu machen, weil wir dann Atommacht sind.
Genau. Das eine ist ist nicht ganz eine Statusfrage, es ist so eine emotionale Frage, glaube ich, sehr, sehr stark eine emotionale Frage. Und das andere ist wirklich eine eher machtpolitische Frage. Und das, was da drunter liegt, ist sozusagen der militärische Maschinenraum. Wie wird aus einem militärischen Mittel oder wie wird aus einer Atombombe politische Macht? Das ist eigentlich die Frage. Und ich glaube, diesen Unterbau, gerade in Deutschland, haben wir den überhaupt nicht. Ja, es gibt ein paar Leute, eine Dutzend Leute, die das einigermaßen gut verstehen, wie zumindest in der westlichen Philosophie aus Nuklearwaffen Abschreckung entsteht. Also wie ich den Willen meines Gegners beeinflusse in einer gewissen Art und Weise. Und dazu gehört erstmal die Frage zu beantworten, okay, was willst du denn eigentlich erreichen mit der Bombe? Was glaubst du, was diese Bombe eigentlich macht mit dir, aber vor allen Dingen mit deinem Gegner. Und ich glaube, der Punkt ist, viele fangen erstmal bei sich an und sagen, wenn ich die habe, dann, naja, dann muss ich dem anderen erstmal klar machen, dass ich die habe. Und der wird auch sagen, ja, okay, was willst denn du jetzt eigentlich genau? Das heißt, ich muss diese Verbindung zu meinem politischen Ziel und das Erreichen dieses Ziels durch ein militärisches Mittel oder durch ein Schreckensmittel, je nachdem, wie man es nennen will, die muss ich durchdenken und erklären. Und zwar so gut erklären, dass der andere glaubt, dass ich bereit bin, diese Waffe im Zweifelsfall auch einzusetzen. Und da gibt es dann schon wieder die nächste Abstufung. Es gibt noch ganz viele Sachen, die man mitbedenken muss. Deswegen ist es wirklich ein Höllenthema. Nämlich die Frage, will ich nur abschrecken? Oder aber will ich sogar einen Nuklearkrieg führbar machen? Es gibt sowohl in der russisch- oder sowjetischen als auch in der amerikanischen Denke immer wieder Überlegungen, wie kann unter den Bedingungen gegenseitiger Abschreckung und der Fähigkeit, sich gegenseitig zu vernichten, ein Nuklearkrieg trotzdem führbar sein? Worum geht es in dieser ganzen Debatte? Es geht ab dem Punkt, ab dem man in eine nukleare Drohung einsteigt, geht es nur noch um die Frage, bin ich in der Lage, diese Eskalation, die ich da begehe, zu kontrollieren? Oder rutscht mir das irgendwann aus den Fingern? Kann ich einen Nuklearkrieg beenden? Oder ist im Grunde genommen, endet das Ganze immer mit der Vernichtung der Welt? Das ist die Frage. Und damit haben sich die Amerikaner und die Russen oder die Sowjets ganz viel auseinandergesetzt. Nicht, weil jetzt sozusagen morgen das droht, sondern weil sie es einmal durchdacht haben müssen, wo die roten Linien sind. Und das gehört mit dazu, wenn sie sozusagen eine politisch-militärische Strategie schreiben, wie sie diese Kram eigentlich einsetzen wollen. Und dann kommt auch mit dazu, dass die lange Tradition eigentlich ist im Nuklearbereich, gerade weil es eben so gefährlich ist, weil alle wissen, das kann mit der Vernichtung der ganzen Welt enden. Also mehr geht halt leider nicht. Ne? Dem Sonnensystem ist es wahrscheinlich ziemlich egal, wobei auch das sich verändern würde, wenn die Erde nicht mehr da wäre. Der andere Punkt ist, alles, was sie machen im Nuklearbereich, machen sie am besten ganz, ganz vorsichtig und ganz langsam. Das heißt, die Kommunikation, was sie erreichen wollen, den anderen zu erschrecken, aber ihn nicht übermäßig zu erschrecken, ist im Grunde genommen das, worum es dann letztendlich geht. Und dabei ist die Anzahl der Raketen ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr die Frage. Also die Anzahl hat was mit der militärischen Fähigkeit zu tun, wie viele Ziele und wenn ihre Raketen abgeschossen werden, wie viel können sie trotzdem noch zerstören und alle solche Geschichten. Das ist schon so 2-3 Ebenen drunter. Aber die Kommunikation, was mache ich da? Was will ich dir eigentlich sagen? Und worum musst du dir keine Sorgen machen? Das gehört auch mit dazu. Also die Rückversicherung, was mache ich da? Und das ist nicht nur gegenüber Russland, sondern wenn wir jetzt anfangen, in Europa jeder einzeln an seiner Bombe rumzustricken, dann kann es gut sein, das haben wir jetzt schon gesehen bei der konventionellen Aufrüstung in Deutschland, dass sowohl Frankreich als auch Polen sagen, aber was machen die Deutschen da eigentlich so genau? Und was passiert eigentlich, wenn die AfD an die Macht kommt? Dann haben die auf einmal die Deutschen die Bombe. Und dann gibt's ganz viele unterschiedliche Reaktionen. Die einen sagen, oh mein Gott, das dürfen wir nicht zulassen, dann müssen wir selber was haben. Und die anderen werden sagen, ja okay, da müssen wir versuchen, mit den Deutschen vielleicht ins Boot reinzugehen und zu gucken, ob wir da kooperieren können. Die Situation wird aber immer verfahrener, weil in der Summe würden wir eine Entwicklung in Europa haben, wo eine Proliferation von Nuklearwaffen einsetzt, die wir seit 1972, als das erste Abkommen zur Eindämmung der Nuklearwaffen geschlossen worden ist, so nie wieder noch nicht gehabt haben.
Also ich nehme mal mit, diese Vorstellung, die Russen sind gefährlich, die Amerikaner sind nicht mehr verlässlich, wir beschaffen uns eine Bombe, weil wir es können und dann können wir uns sehr viel sicherer als am Tag vorher fühlen, ist relativ naiv. Vielleicht funktioniert das gar nicht so. Ein anderer Punkt, den auch der Rasmus Jarlov, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses da in Dänemark, ansprach und der uns in Deutschland ja auch unmittelbar betrifft, ist die Verlässlichkeit amerikanischer Waffentechnologie. Die Dänen haben, glaube ich, sogar mehr F-35 als Deutschland bisher, haben stark nachbestellt. Wir haben 35 und nochmal 15 bestellt. Rasmus Jarlov sagt, von heute betrachtet, auch im Lichte dieses Grönlandstreits, findet er das eigentlich nicht mehr vertretbar. Und zwar nicht wegen irgendwelchen Kill-Switches und Software-Lücken, die die Amerikaner womöglich nutzen könnten, um solche Flugzeuge nicht nutzbar zu machen, sondern der sagt, die müssen nur aufhören, uns Ersatzteile zu liefern. Und dann haben wir im Zweifel binnen Wochen oder weniger Monate keine funktionierende Luftwaffe mehr. Und deswegen sollten wir das besser nicht mit US-Systemen lösen. Hat er da recht?
Bis zu einem gewissen Maß hat er damit recht. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen der Anfangspunkt, an dem man anfangen muss zu verhandeln mit den USA und zwar auch vor allen Dingen mit den amerikanischen Firmen. Das ist aus meiner Sicht der Hebel, den man hier hat. Nämlich, Sie haben es ja gesagt, die Amerikaner liefern in erheblichem Maße Rüstungstechnologie. Das heißt auch, wenn sie Unternehmensboss sind, dann ist ein großer Teil ihres Umsatzes immer noch gesammelt in Europa. Jedes, ne, wir machen 35 und 15, das ist gekleckert. Aber wenn sie alles zusammennehmen, dann ist das eine riesige Flotte, die wir hier bauen. Und das heißt im Grunde genommen, diese Flotte lebt auch davon, oder die amerikanischen Unternehmen leben von dieser Flotte und sie müssten erklären zu Hause, warum sie auf einmal, ich greife jetzt mal eine Zahl, 20% weniger Umsatz haben und dementsprechend auch weniger Gewinn nachher im Unternehmen haben. So, daran haben die amerikanischen Unternehmen kein Interesse. Das heißt, das ist aus meiner Sicht der Startpunkt zu sagen, okay, wie stellen wir denn sicher, dass wir sowohl auf der Hardware-Seite, also da, wo es um, es ist kein Stahl mehr, ne, aber ich sage jetzt mal, auf Stahl noch kriegen aus den USA und vor allen Dingen die Software noch kriegen aus den USA oder uns bei der Software unabhängig machen. Und das heißt, aus meiner Sicht auf der einen Seite Verlagerung von Produktion nach Europa, zu einem gewissen Teil zumindest, auch nicht alles, weil es macht schon Sinn, einen Teil der Produktion in den USA zu haben, einfach weil das bedeutet, dass man diese Produktionsstätten nicht so einfach angreifen kann. Das ist, glaube ich, wäre ein wichtiger Punkt, aber im Grunde genommen sozusagen sich auf zwei Füße zu stellen, auf zwei Pfeiler zu stellen bei der Versorgung mit der Hardware und, das gilt dann gerade für die Software, sich von den amerikanischen Softwareentwicklungen teilweise unabhängig zu machen und vor allen Dingen auch das ständige Update zu vermeiden in dem Zusammenhang. Also ich glaube, da sollte man anfangen, sich jetzt frei zu schwimmen.
Spannende Fragen, die wir sicher auch weiter im Blick behalten werden. Für heute bedanke ich mich für das Gespräch, Herr Mölling. Das war die Lage international. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Hinweise, Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie mir gerne eine Mail an steffen.gassel@stern.de. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Donnerstag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse und bis bald.
Tschüss, bis bald.